Bitty Bob Bauinfotainment, der Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich aus der Baubranche kommst, mein informativer und unterhaltsamer Podcast bietet dir faszinierende Themen und fesselnde Gespräche mit interessanten Gästen aus der Bauwelt. Hier bekommst du exklusives Expertinnenwissen für dein Projekt Eigenheim und erlebst die ein oder andere skurrile Baugeschichte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Sie sind die Individualisten unter unseren Gebäuden und wichtiger Bestandteil des historischen Stadtbildes in vielen deutschen und nordeuropäischen Städten und Dörfern. Die Fachwerkhäuser. Ihre Bauweise gibt es schon seit über 1000 Jahren und hat sich natürlich stetig weiterentwickelt. Meine Liebe zu Fachwerkhäusern kennt ihr ja bereits. Als Sauerländerin bin ich nämlich umgeben von ihnen aufgewachsen und habe zusammen mit meinem Mann selbst ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus gekauft. Zeit also, in einer Podcast-Folge über die Liebe zum Fachwerk zu sprechen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit einem Experten, und zwar mit Florian Schulz. Der ist nämlich genauso fachwerkverliebt wie ich. Florian ist 45 Jahre jung, Zimmerermeister und Restaurator. Er hat sich auf ökologische und nachhaltige Altbausanierung und Denkmalpflege spezialisiert und besitzt und bewohnt mit seiner Familie selbst ein Fachwerkhaus von 1725, Respekt. Und euer Häuschen steht im Rheinland in der Nähe von Bonn. Ja, und Florian ist auch ein Podcast-Kollege von mir, denn er hat den Fachwerk-Podcast. Da werden ihn einige von euch sicherlich schon kennen. Ja, Florian, herzlich willkommen bei Kitty Bob Bauinfotainment.
Hallo Janine, vielen Dank für die Einladung.
Wie hast du denn deine Liebe zum Fachwerkhaus entdeckt?
Das hat sich so langsam entwickelt, würde ich sagen. Beziehungsweise ich habe auch als Kind schon mit meinen Eltern in einem Fachwerkhaus gewohnt. Natürlich einfach als Kind einfach unbewusst oder ganz anders darauf geschaut. Also ich bin in einem Fachwerkhaus zum Teil aufgewachsen. Und zu Anfang meiner Selbstständigkeit war ich viel so im ökologischen Bauen unterwegs und bin da auch immer wieder auf Fachwerkhäuser gestoßen und habe nicht hauptsächlich, aber immer wieder mal Fachwerkhäuser restauriert und saniert und bin dann Stück für Stück dem immer näher gekommen, sage ich mal, beziehungsweise hat sich das einfach ausgeweitet und ich habe gemerkt, dass Fachwerkhäuser mir Spaß machen, die zu restaurieren und zu sanieren und auch der Anspruch der Kunden oder der Bewohner von Fachwerkhäusern mir angenehm war, weil einfach da die Wertschätzung für gutes Bauen und die Verwendung von guten Materialien nochmal eine andere Selbstverständlichkeit hatte als im normalen Hausbau, sag ich mal. Und so habe ich mich dann vor einigen Jahren spezialisiert und mache eigentlich ausschließlich Fachwerkrestaurierung mittlerweile. Wir haben vor einigen Jahren dann selber ein Fachwerkhaus gekauft und in hauptsächlich Eigenregie komplett saniert. Also einmal von Anfang an, sag ich mal, das war lange unbewohnt. Relativ kaputt, aber auch relativ klein, 80 Quadratmeter Wohnfläche, also auch überschaubar. Und parallel dazu habe ich dann die Fortbildung zum Restaurator im Handwerk gemacht in Rasfeld und bin dann halt total tief, also auf beiden Ebenen, private Baustelle, Fortbildung und dann auch noch die Baustellen bei Kunden total tief eingetaucht in das Fachwerkthema und fühle mich da sehr wohl.
Ja, also irgendwie haben die halt Charme, die Häuser. Also da kommen wir ja gleich noch zu, wie das, was so das Besondere an ihnen ist, was den Charme ausmacht und auch was so ja die Pflege eines Fachwerkhauses angeht und Denkmalpflege, Denkmalschutz. Zum Einstieg würde ich aber uns so ein bisschen auf eine Geschichtsreise nehmen, weil ich hatte ja gerade schon in der Einleitung gesagt, dass Fachwerkhäuser schon ja seit über 1000 Jahren auf dieser Welt quasi sind. Und man vermutet, dass die so im 5., 6. Jahrhundert in Deutschland und im nördlichen Europa zum ersten Mal als so Pfahl- und Pfostenhäuser mit Weidegeflecht und Lehmbewurf zu sehen waren. Und dieser Konstruktionstyp, also dieser Urtyp, der wurde stetig weiterentwickelt. Fachwerkhäuser haben dann so im 13. bis 16. Jahrhundert ihre Blütezeit erlebt. Das heißt, das sind kunstvoll verzierte Patrizierhäuser geworden, wo die Balken sehr verziert waren, sehr verspielt. Also in einigen Städten sieht man das noch. Wenn man Glück hat, sind das wirklich noch Originale. Oft sind die aber auch rekonstruiert. Und ja, oder Flecht- und Schmuckfachwerke nennt man die ja auch, ne? Dann gibt's die ja auch in verschiedenen Farben, sind die gestrichen, die Balken. Die Gefache gibt's dann sichtbar mit den Ziegelsteinen oder halt auch entsprechend verputzt. Meistens hat man die Gefache ja mit Lehm ausgemauert, wenn man Glück hat. Also bei uns sind es leider Ziegelsteine, wie ich festgestellt habe. Und was ich auch krass finde, da habe ich früher auch nie so richtig drauf geachtet, weil die ja eigentlich immer so putzig aussehen, so Fachwerkhäuser. Aber die haben mitunter auch 7 bis 8 Stockwerke. Und es sind echt alle Haustypen, also von arm bis reich, die Fachwerkhäuser bekommen haben. Also die gibt's als Rathäuser, als Wohnhäuser. Es gibt sogar Burgen und Schlösser, die im Fachwerk errichtet sind. Klassisch Scheunen, Werkstätten und Arbeiterhäuser. Und diese Blütezeit, die ging aber ja 1680 mit dem Dreißigjährigen Krieg zu Ende. Und danach wurden es eher immer nur so einfache und sachliche Fachwerkhäuser. Das hatte natürlich auch mit, ja, mit Geld zu tun, mit, dass man halt eher die einfachen Häuser gebaut hat. Man hat halt einfach beim Holz ein bisschen gespart. Also es waren dann auch nicht mehr diese ganz dicken Querschnitte wie bei den Urtypen. So, und man sagt so, dass 1925 die Zeit der Fachwerkkonstruktion im Großen und Ganzen vorbei war, da einfach andere Bauweisen dann bevorzugt wurden, ne? Also dann fing ja an Bauhaus, Art Deco, Expressionismus, diese ganzen modernen Bauweisen mit Beton, Flachdächer. Also das war dann halt irgendwie so eine ganz andere Architekturepoche, die anfing, natürlich auch begründet dadurch, dass sich ja auch immer die Baubranche weiterentwickelt, was ja, Bauweisen angeht, Produkte, Bauchemie, also da ist ja immer unheimlich viel im Wandel. Ja, und die Ältesten, sagt man, die noch so erhalten sind, die stammen tatsächlich aus dem 13., 14. Jahrhundert. Also das fand ich ganz interessant, das habe ich in meinem schlauen Büchlein über Fachwerkhäuser gelesen. Ja, das war dann Referat Janine Ende. Genau. Ja, Florian, was ist denn so das Besondere an einem Fachwerkhaus? Was glaubst du, macht so den Charme aus, dass viele von uns einfach so fachwerkverliebt sind? Also, dass man sofort so sein Handy, seine Fotokamera zückt und einfach gerne durch die Ortschaften läuft, die Fachwerkhäuser haben.
Wie du schon gesagt hast, es ist einfach der Charme von den Fachwerkhäusern, diese Aufteilung mit den Balken und den Gefachen, oft ja verputzt, wie du schon erzählt hast, eben in dem Geschichtsexkurs. Auch, dass die ja nicht so gerade sind oft, ne, haben sich mal vielleicht gesetzt und so weiter. Kleinere Fenster, schöne Proportionen oft. Und ich denke, dass dieses urige Bild, was dann da entsteht, vor allem wenn mehrere Fachwerkhäuser zusammenstehen, ne, in einem alten Dorfkern oder einem alten Stadtkern, das ist nochmal eine gewachsenere Struktur, die man da ja auch sieht, und nicht so gerade und anders geplant als die heutigen, wenn man jetzt Neubaugebiet damit vergleicht oder so. Ne? Das ist ja ein ganz anderes Setting, ja, sag ich mal. Aber ich denke, was halt auch das Schöne ist, es ja diese kompakte Aufteilung oft im Fachwerkhaus. Also wenn man dann auch reingeht, ne, das ist irgendwie kompakter, besser ausgenutzt vom Raum, kleinere Räume, die eine Gemütlichkeit ausmachen. Und oft, wenn halt noch die alten Baustoffe auch verbaut sind, dann der Lehm, der da drin ist, der einfach ein tolles Raumklima macht. Das ist, denke ich, auch ein großer Faktor, der da eine Rolle spielt. Und einfach auch die Spuren der Geschichte, also dieses Bewusstsein, dass die Häuser schon zum Teil mehrere hundert Jahre alt sind und da einfach die Häuser viel miterlebt haben oder in den Häusern viel passiert ist und die immer noch stehen und da immer wieder Hand angelegt wurde, um die zu erhalten und zu pflegen. Das ist ja auch was man irgendwo mit spürt und sehen kann. Das ist, denke ich, eine schöne Sache.
Was du gesagt hast, dass die Grundkonstruktion ist ja eigentlich immer gleich, aber trotzdem sehen sie alle anders aus. Also das ist irgendwie doch was anderes, als wie du gerade Bezug genommen hast auf so Neubaugebiete, die sich ja alle irgendwie auch ähneln und eher so ein bisschen leer aussehen. Und da kannst du ja irgendeinen gewissen Haustyp, kannst du überall in Deutschland, Österreich hinsetzen, so gefühlt, ne? Aber bei den Fachwerkhäusern, die spiegeln auch oft immer noch so diese Regionalität und die Handwerkskunst einfach wieder. Also die vereinen ja halt so diese Geschichte und Handwerkskunst auf so eine ganz einzigartige Weise, weil die dann auch je nach Region so die Gestaltung der Balken auch unterschiedlich ist oder so die Farben. Also das finde ich halt auch total spannend. Bei uns im Sauerland sind die ja alle schwarz-weiß. Wir denken auch meist, ihr Schwarz-Weiß hat wahrscheinlich damit zu tun. Dann, dann haben wir viel Schiefer noch mit dabei. Ja, und dann gibt's ja wieder Richtung Frankfurter Raum, hast ja auch oft so dieses Rot-Weiß, ne, dass du dann die Balken rot hast. Wobei hier in Soest sind die auch, also da haben die auch relativ viel gemischt. Ja, trotzdem haben die irgendwie alle so ihren eigenen Charme, aber passen in der Gesamtheit trotzdem total zusammen. Also wenn man sich jetzt mal so eine Häuserfront anguckt in einer Stadt, wo viele Fachwerkhäuser sind, die sind alle unterschiedlich, aber passen als Gesamtensemble. Also das ist echt faszinierend. Und sie passen ja dann auch immer noch mit den Steinhäusern zusammen, ne? Die dann vielleicht so aus Barockzeiten oder so noch da sind oder so Klassizismus. Also ich finde, irgendwie passt das in Summe immer ganz schön. Von der Konstruktion her, da kennst du dich ja auch entsprechend als Zimmerermeister aus. Das ist ja im Grunde ein stabiles, langlebiges und konsequent errichtetes Holzständerwerk, was sich halt gegenseitig aussteift, ne, durch Dachstuhl, Decken, die Wände, dass das so alles miteinander verzahnt ist. Und die Gefache sind ja dann auch eher ja weiche Materialien. Deswegen sagt man ja oft, dass man es mit Lehmziegeln ausgefacht hat, ne, damit sich das halt alles immer so schön mitbewegen kann, ne?
Genau. Ja, also das Holz bildet ja das statische Gerüst vom Haus und der Rest ist quasi eine Füllung, ne? Also einfach um das zu verschließen. Und genau, der Lehm oder auch der Kalk, der da ja viel zum Einsatz kommt in der Füllung, also Kalk als Putz, die harmonieren halt relativ gut mit der Holzkonstruktion, also mit der oft der Eiche, sage ich mal, zumindest hier bei uns in der Region, ne? Im Süddeutschen wurde ja auch viel Fichte-Tanne verwendet, weil da nicht so viel Eiche da war. Und es wurde ja grundsätzlich auch einfach das genommen, was halt verfügbar war. Der Lehm war um die Ecke oder vorm Haus in der Grube. Das Holz kam von um die Ecke. Und genau, so passt das dann zusammen.
Also ein Fachwerkhaus, das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch gesagt, das ist halt eigentlich, ja, das ist ein wirkliches Ökohaus, ne? Also es ist so, die haben das damals schon unbewusst, würden wir jetzt mal voraussetzen, wohngesund gebaut, ne? Also wenn du mal überlegst, dass wir jetzt eigentlich in der Architektur, im Bauen dahin zurückkommen, was man schon vor Jahrhunderten richtig gemacht hat. Das heißt, regionale Baustoffe, regionale Handwerkskunst, wohngesund, Baustoffe, die miteinander gut harmonieren. Das sind ja auch diese Themen, wieso du ja auch, oder das hat man ja auch vor einigen Jahrzehnten noch gemacht, man hat die ja auch falsch saniert, ne? Also das ist ja auch ganz, ganz gruselig, weil eigentlich weil die Wandaufbauten im Grunde halt gut miteinander funktionieren. Und wenn man dann, da muss man auch so ein bisschen entsprechend vorsichtig dran gehen, wenn es auch um so Innendämmung und sowas geht, damit man halt einfach den Wandaufbau nicht schädigt, ne?
Also im Grunde genommen waren ja früher alle Öko, sag ich mal, ne? Aber das war ja gar nicht gewählt, sondern einfach, weil es gar nicht anders ging, ne? Also man musste regional verfügbare Dinge benutzen. Und das hat sich ja gerade im letzten Jahrhundert, wo die Industrie so stark geworden ist, total gewandelt. Also oft im Baubereich jetzt, ne? Im Ernährungsbereich ja auch. Aber und diese Nachhaltigkeit war den Leuten früher ja auch nochmal anders wichtig. Da hat man ja wirklich auch für mehrere Generationen gebaut und geschaut, dass man so baut, dass es lange hält. Aber auch sich viel mehr um sein Haus gekümmert. Also ich glaube, früher waren die Leute auch viel mehr verbunden mit den Häusern und denen war bewusst, wo sind Schwachstellen, wo müssen wir vielleicht alle paar Jahre ran und dafür sorgen, dass das Haus lange hält. So, ne? Und die hatten noch mehr Ehrfurcht, sag ich mal, auch vor der Natur und den Naturgewalten und haben sich da mehr angepasst. Wo heute ja oft die Denkweise da ist, oh, ne, wir Menschen, wir sind stark, wir kriegen das alles hin, wir können bauen und machen, was wir wollen, das ist egal. Die haben da früher mehr Rücksicht drauf genommen auch, ne, denke ich.
Ich glaube auch, dass die in den Dorfgemeinschaften, also stellenweise ist das ja zum Glück immer noch so, aber dass die da auch viel mehr sich untereinander unterstützt haben, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. So mit den ganzen Handwerksberufen und so, dass die da wirklich alle ja, mehr aufeinander Acht gegeben haben und sich wahrscheinlich auch einfach mehr unterstützt haben, ne? Was dann irgendwie mal wieder das Streichen anging oder wenn irgendwo ein Balken ausgewechselt werden musste oder so.
Ja. Auf jeden Fall. Da haben die sich viel ausgetauscht.
Ja. Gibt es bei dir in der Geschichte ein Fachwerkhaus, an dem du jetzt tätig warst oder in dem du gewohnt hast, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Oder irgendwie so andere Fachwerkhausgeschichten?
Also zum einen hat mich jetzt in den letzten Jahren natürlich mein eigenes Haus stark geprägt und mir auch viel gezeigt, weil ich noch nie ein Haus so von Grund auf saniert habe, auch mit den ganzen anderen Gewerken, die wir dann bei uns zu Hause ja auch selber gemacht haben. Und mich auch nochmal tiefer mit gewissen...
Und die emotionale Komponente.
Ja, klar, die emotionale Komponente auf jeden Fall auch.
Wenn es das eigene Haus und eigene Geld ist, das habe ich jetzt auch erlebt. Das macht auch einiges mit rein.
Ja, ne, also ich kann meine Kunden oder die Fachwerkhausbewohnerinnen und Bewohner jetzt noch mal viel besser verstehen, ne? Also das kann man sich ja vorher, konnte ich mich da nicht so reinversetzen wie jetzt, nachdem ich selber so ein Haus einmal durch bin, sage ich mal, ne? Das hat mich auf jeden Fall stark geprägt, also mein eigener Umbau, was aber auch stark bei mir Spuren hinterlassen hat und immer noch da ist, ist die Flut vor 3 Jahren, die war ja hier im Ahrtal, hier um die Ecke von Bonn, aber auch an den ganzen kleinen Bächen hier bei uns und auch bei uns hier hat es viel geregnet. Und ich habe einige Flutschäden repariert und restauriert und saniert. Und das hat jetzt gar nichts was direkt mit dem Fachwerk zu tun, ne? Aber das sind halt Fachwerkbaustellen gewesen. Es gibt viele Fachwerkhäuser hier in dieser überfluteten Region. Da merke ich, dass das mir immer noch nahe geht. Ne? Zum einen geht es mir jetzt immer noch nahe, weil man sieht, dass immer noch vieles nicht gemacht ist. Aber auch diese ganzen emotionalen, größeren und kleineren traumatischen Erlebnisse der Bewohner, die mir natürlich dann auch erzählt werden, ne? Oder der Nachbarn und so weiter. Also was da passiert ist, das ist schon heftig. Also das hat mich schon stark berührt und in den überfluteten Gebieten oder da, wo die Flutschäden passiert sind, haben sich natürlich viele Schäden an Fachwerkhäusern gezeigt, die auch schon länger geschlummert haben, die aber einfach durch diese Flutschäden, also dass der Putz halt nass geworden ist und oder vieles mehr passiert ist, dann Fachwerke geöffnet wurden. Also der Putz wurde abgehauen, innen oder außen wurde was weggemacht und dann kamen halt auch einfach viele Schäden zutage, die vorher so nicht sichtbar waren. Und das Schöne ist, dass ich das Gefühl habe, dass viele jetzt diese Sünden, sag ich mal, der letzten Jahrzehnte, wo halt vieles schlecht saniert worden ist, das versuchen jetzt besser zu machen. Also ne, wirklich jetzt da ordentlich zu restaurieren und zu sanieren und wieder Baustoffe zu nehmen, die zusammenpassen. Merke ich auch jetzt wieder, wenn ich drüber spreche, ne, das ist auch wirklich was, was mich oft bewegt. Ich habe auch gerade eine Baustelle, die von der Flut betroffen war. Das ist schon einfach eine heftige Geschichte, ne? Also wenn da das Wasser einfach kommt und so viel Zerstörung anrichtet.
Klar, also die mentale Komponente mit den betroffenen Menschen ist wenn es einem selber nicht passiert ist, kann man das gar nicht nachempfinden, wie schlimm sowas natürlich dann ist. Hinzu kommt natürlich dann auch, wenn da wirklich alte Fachwerkhäuser bei waren, die stellenweise ja auch schon seit Generationen in Familienbesitz sind. Da geht ja auch nicht nur baukulturelles Erbe dann verloren, sondern auch so Familiengeschichte. Ne? Also hier im Dorf hatte ich mir jetzt letztens ein Haus angeguckt für einen Dachbodenausbau. Das war auch total bewegend, weil die eigentlich gefühlt zu jedem Balken was erzählen konnten, ne? Weil die das halt auch seit Jahrzehnten, Jahrhunderten irgendwie im Familienbesitz haben. Okay, Jahrhunderten ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ist auch ein Fachwerkhaus, ne? Was so Ende, was sagten sie, irgendwie 1890, 1900 ist das errichtet worden. Ja, und die haben halt auch total persönliche Beziehungen zu allem da, ne? Und dann, ach hier, den Balken, den haben wir dann ausgewechselt, da haben wir dann das und das rausgemacht und so. Und das sind natürlich dann auch alles so Dinge, die irgendwie, ja, dann gerade bei so schlimmen Umweltkatastrophen verloren gehen. Aber wenn man jetzt wieder das Positive sieht, es zeigt halt auch, wie wichtig es ist, dass man sich mit seinem Eigentum, mit seinem Haus, ich meine, selbst wenn du in so etwas zur Miete wohnst, wie sehr das einen prägen kann und wie das auch erfüllend sein kann, weil man sich mehr damit identifiziert mit seinem Zuhause, ne? Und einfach so mit, ja, mit diesem gesamten Haus und wie es halt so ist, dass es einem halt nicht egal ist. Und wenn mir was nicht egal ist, dann will ich es halt auch instand halten und pflegen, ne? Apropos Pflege, wow, da habe ich jetzt unbewusst eine tolle Überleitung hingekriegt. Was sind denn jetzt aus deiner Erfahrung heraus so die anfälligsten Stellen am Fachwerkhaus?
Also anfällig ist oft unten die Situation an der Schwelle am Sockel, also der untere waagerechte Balken und das darunter liegende verputzte oder wie auch immer aussehende Mauerwerk, der Sockelbereich. Da ist zum einen das Problem, dass ja über die Jahrhunderte die Straße angewachsen ist, der Bürgersteig noch dazugekommen ist und dann dementsprechend die Schwelle nicht mehr diesen im Spritzschutz hat. Also man versucht eigentlich im Holzbau, Holzbauteile 30 Zentimeter Abstand zu bekommen zum Spritzwasserbereich, also da, wo die Regentropfen aufprallen. Und das ist oft nicht mehr gegeben und dadurch sind viele Schwellen und auch dann die unteren Ständer, die auf die Schwelle laufen, einfach geschädigt durch dieses erhöhte Wasseraufkommen, sag ich mal. Ne? Das ist so ein Bereich.
Ja, haben wir auch.
Ja,
ist bei uns auch an einer Giebelseite. Also da ist auch dann irgendwie, das ist unsere Zuwegung zur Haustür. Und da ist wohl auch über die Jahrzehnte immer ein bisschen höher was dran gekommen. Und da haben wir auch so ein paar Stellen, wo mir mein Zimmerermeister hier um die Ecke auch schon sagte, schon in den nächsten 5 Jahren lässt du uns da mal was machen.
Ja, ja. Und dann ist auch oft so, dass der Sockel irgendwann mal vielleicht saniert worden ist und der Sockel dann vorspringt. Das sieht man auch leider ziemlich oft und dann vielleicht auch sogar eine gerade Kante hat, wo das Wasser drauf stehen kann oder das Wasser direkt auch wieder hochspritzen kann. Das ist auch oft ein Problemfall, sag ich mal, neben dem, dass halt in den letzten Jahrzehnten oft Anstriche genommen wurden, die relativ dicht sind, also mit Kunststoff vergütete Anstriche, die dann wie so eine Plastikhaut auf dem Balken oder auch auf dem Gefach bilden, so dass Wasser, was irgendwo dann doch eindringt, nicht wieder raus kann. Und allgemein betrifft das vor allem natürlich die Wetterseite, ne? Also die Wetterseite eines Fachwerkhauses sollte im Idealfall verkleidet, verdeckt werden. Das empfehle ich jedem Kunden, wo ich einen Termin habe, weil einfach die Wetterseite, da kommt so viel, die Schlagregenbelastung ist einfach so stark, je nachdem, das ist natürlich regional unterschiedlich und auch je nachdem, wo das Haus steht, wie die Lage so ist, aber diese ganzen Übergangsdetails zwischen Holz und Gefach, egal ob jetzt verputzt oder sichtige Steine, da kann überall Wasser irgendwo eindringen, da sind ja Risse da, das lässt sich ja gar nicht vermeiden, vor allem wenn dann nach heutigen Standard restauriert, saniert wird, also in Richtung Innendämmung, dann verändert sich ja nochmal die ganze bauphysikalische oder auch Trocknungssituation von dem Fachwerk. Das Wasser, was eindringt, kann nach innen nicht mehr so raus trocknen, sondern das geht dann in den Dämmstoff rein. Der Dämmstoff kann das vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr aufnehmen, wenn das zu viel ist, je nach exponierter Lage. Und da entstehen einfach dann durch diese Dämmung, also die andere Nutzung heutzutage, andere Probleme. Historisch ist es auch so gewesen, dass oft die Wetterseiten verkleidet waren und dann im letzten Jahrhundert viele Verkleidungen der Wetterseite oder auch Verputzungen abgenommen wurden, weil halt eben Fachwerk so schön ist und die Leute das halt sehen wollten, was ich auch verstehen kann. Aber es ist besser, das Fachwerk zu schützen auf der Wetterseite. Also das ist wirklich, also die Wetterseite ist so das Hauptproblem, sag ich mal, ne? Also wo die meisten Schäden aufkommen.
Mir fiel gerade ein, da bin ich froh, dass unsere, also wir haben den unseren Bau, der ist traufständig zur Wetterseite, also nach Westen, und das ist eine ziemlich große Seite und da ist auch unser Zugang drin und unser Treppenhausturm und das ist auch vollflächig verschiefert. Und das merkt man halt auch einfach, ne? Dass dadurch natürlich viel, viel besser geschützt ist. Und was ich aber ganz gut finde, ist am Fachwerk, also zum einen ist ja Wasser erstmal nicht schlimm. Also Holz kann ja Wasser ab, wenn es halt wieder wegtrocknen kann, ne? Und es jetzt nicht irgendwie dauerhaft sumpfig da drin ist oder keine Luftzirkulation kriegt. Was ich aber halt toll finde, ist an diesem System vom Fachwerk, dass du ja wirklich partiell austauschen kannst. Also du musst ja nicht einen ganzen Giebel abbrechen oder sonst wie, sondern du kannst ja dann wirklich, wenn eine Schwelle von der Giebelseite öppe ist, und das sind, was weiß ich, anderthalb Meter, dann tauschst du wirklich auch nur diese anderthalb Meter aus und verzapfst das dann wieder richtig, ne? Und habe ich das richtig gesagt?
Ja, also es wird oft ja dann mit Überblattungen gearbeitet, ne? Gerade wenn man jetzt eine Schwelle verlängert oder auch andere Balken. Aber natürlich gibt es dann auch Zapfenverbindungen, je nachdem.
Ja. Aber ich hatte dich gerade unterbrochen. Du hattest gesagt, es gibt noch anfällige Stellen.
Naja, also wie bei anderen Häusern auch, die Fensterdetails, also auch natürlich wieder bezogen auf die Seiten, wo Regen auch hinkommt von außen, kennst du ja bestimmt auch aus anderen Hausbereichen, also einfach vor allem der Bereich der Fensterbank, ne, dieses sogenannte Gewerkeloch, was es ja gibt, ne, also da unten die Ecke links und rechts, wo die Fensterbank ans Fenster und an die Leibung anschließt, und die ganze Fenstersituation, also oft gehen ja Leibungen des Fensters außen rum und schließen auf die Fachwerkwand auf, und die obere Kante oberhalb des Fensters von der Leibung, da tritt dann oft Wasser ein. Und dann ist oft da auch eine Schadenssituation, dass da der Riegel über dem Fenster so langsam vor sich hin rottet. Da wurde natürlich irgendwann mal Silikon hingemacht, aber Silikon, ne, ist ja eine Wartungsfuge, die aber meistens nicht gewartet wird. Also sprich, da dringt oft Wasser ein.
Wir haben irgendwie so Metalllappen, so, die dann so ein bisschen gedreht sind. Die sind so bei uns drüber. Das ist so.
Ja, das ist eine gute Lösung, wobei du ja, da hast du ja auch wieder den Anschluss an die Wand, also ans Fachwerk. Und dann ist die Frage, wie wird der abgedichtet, ne? Also wenn jetzt Wasser an der Fassade runterläuft und auf dieses Blei trifft, muss das ja auch wieder irgendwie abgeleitet werden. Also eine schöne Lösung ist da, in den Riegel oberhalb des Fensters einen Schlitz einzufräsen, der leicht schräg ist, etwas dicker als ein Sägeblatt, und dann ein gekantetes Zinkblech beispielsweise in diesen Schlitz reinzustecken, was sich dann durch die Umkantung verkeilt in diesem Schlitz, und ganz leicht vorne über die Fensterleibung übersteht, einfach um diesen Bereich zu schützen. Da brauche ich kein Silikon, habe keine Wartungsfuge oder irgendwas.
Ich glaube, das haben wir.
Ja. Ah ja, ja, das ist super. Ne? Das ist dann eine dauerhafte Lösung.
Ich muss mal nachgucken, wobei es gibt ja auch diese Momente, wo man manchmal gar nicht gerne so genau hingucken will als Eigentümerin, weil man dann wieder denkt, Hilfe, was ist das hier? Nein, aber klar, da gibt's natürlich dann schon immer entsprechende Lösungen, die sich dann über die Jahrzehnte, Jahrhunderte dann auch einfach entwickelt haben. Ja, dass man es halt im besten Fall schützt. Also ich zum Beispiel bin auch immer ein Fan, im System zu bleiben. Also auch wenn es jetzt aufwendig ist und ich auch demnächst mal wieder streichen muss. Aber ich finde halt auch Holzfenster dann sinnig, ne? Sinniger als jetzt Kunststofffenster, weil es einfach vom Material her passt und vom Materialverhalten, von der Bewegung, siehst du wahrscheinlich auch so, ne?
Ja, auch von dem, was dann am Ende passiert, wenn es mal irgendwann wirklich so durch ist, dass es weg muss, ne? Was ist, also da denke ich, sollte man, wenn es irgendwie geht, auf Kunststoff verzichten. Also da ist ja Holz einfach der bessere Baustoff.
Jetzt sind ja viele Fachwerkhäuser zum Glück auch unter Denkmalschutz, auch wenn viele immer über Denkmalschutz vielleicht schimpfen oder so gewisse Vorurteile haben. Ich finde das einfach extrem wichtig. Also man will sich gar nicht vorstellen, wie unsere Städte und Dörfer aussehen würden, wenn es das nicht gäbe. Wie sind denn jetzt so deine Erfahrungen mit Denkmalschutz, mit Denkmalpflege? Weil, also grundsätzlich geht es ja darum, baukulturelles Erbe zu erhalten, und es gibt natürlich auch entsprechende Förderungen, und klar, man ist immer so ein bisschen auf die Art des Sachbearbeiters immer so ein bisschen ausgeliefert, aber in den meisten Fällen hat man da auch wirklich Glück, also das kann ich jetzt auch aus persönlichen Erfahrungen sagen. Hast du auch eher gute Erfahrungen mit den Denkmalschutzbehörden gemacht, weil du wirst ja bestimmt auch viel zwischen Bauherren, Eigentümern und den Behörden vermitteln?
Ja, also grundsätzlich kann ich auch sagen, dass ich da gute Erfahrungen gemacht habe. Natürlich stechen da auch manche mal in die Gegenseite raus, aber oft liegt den Denkmalbehörden ja auch das Haus irgendwie nicht am Herzen, vielleicht auch am Herzen, ne? Je nachdem sind die da auch idealistisch mit dabei. Aber denen ist ja wichtig, dass das erhalten wird. Und das ist mir auch wichtig als Denkmalpfleger oder Restaurator und den Kunden ja auch, ne? Also so wie du eben auch schon gesagt hast, also ich denke, wir können dankbar sein, dass es den Denkmalschutz gibt, weil es halt eben sonst viele Häuser vielleicht nicht mehr geben würde. Wichtig ist ja so im menschlichen Umgang wie sonst auch überall, finde ich, total der wertschätzende Umgang. Also die Denkmalbehörden haben schon auch öfters mit Leuten zu tun, die sehr anti sind und wenn ich da als Fachwerkhauseigentümerin oder Eigentümer oder ich als Handwerker mit der Denkmalbehörde wertschätzend umgehe und natürlich von Anfang an die mit ins Boot nehme und mit denen einfach von Mensch zu Mensch spreche, dann ist da oft auch viel möglich, ne? Also das ist ja dann, oft kommt es ja auch auf die Gesamtmenge an. Also die haben so ihre Vorstellungen, die Nutzer haben so ihre Vorstellungen, ich habe dann noch meine technischen Vorstellungen und in dieser Verhandlungsmasse lässt sich dann auch spielen oft. Also da sind die ja auch oft verhandlungsbereit, auf Forderungen zu verzichten, wenn sie merken, dass man grundsätzlich denkmalpflegerisch an das Objekt rangeht. Also das ist schon auch so eine Sache.
Also mir war das klar, man weiß das, aber wenn man sich das nochmal bewusst macht, ist das wichtig, wo du halt auch sagtest, Substanzerhalt, also in dem Sinne auch Denkmalschutz, Denkmalpflege ist im Sinne der Nachhaltigkeit, ne?
Voll, ja, sehr. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Auffassungen bei den Denkmalbehörden. Zum Teil sind die ja schon auch, ich sag mal, rückwärtsgewandt und nicht mehr immer so zukunftsorientiert, gerade wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel eine PV-Anlage auf ein Denkmal zu setzen, was ja so natürlich in der Diskussion ist an vielen Objekten. Aber da haben sich die Gesetze ja auch mittlerweile so geändert, dass die unteren Denkmalbehörden dann nicht mehr so einen Riegel vorsetzen können. Das kommt natürlich aufs Bundesland an, ist ja Landesrecht, aber dass die Häuser sollen ja auch weiterhin genutzt werden können und zeitgemäß genutzt werden können. Deswegen passiert ja auch sowas wie eine Innendämmung und deswegen baut man ja auch eine Zentralheizung ein und so weiter. Und ich denke, da ist so ein Punkt wie eine PV-Anlage, je nachdem, auch eine sinnvolle Komponente, die jetzt nicht das Denkmal zerstört irgendwie, ne? Und vor allem geht es bei solchen Dingen ja auch immer darum, dass sie reversibel sind, also wieder rückstandsfrei weggebaut werden können. Und wer weiß, was in 50 Jahren ist, ne? So ein Haus, das lebt vielleicht, oder nicht lebt, aber das Haus steht ja da schon vielleicht 200, 300, 400 Jahre. Und wenn da jetzt mal für 50 Jahre lang eine PV-Anlage reversibel auf dem Dach drauf ist, das macht das Denkmal ja weiterhin erlebbar und greifbar und erfahrbar, ne? Also das ist ja schon so ein wichtiger Punkt. Was ich oft schwierig finde, je nach Ansprechperson, ist halt diese Schwellsituation, die ich eben auch schon beschrieben habe, dass historische einfach, ne, die Straße ist angewachsen, irgendwann kam der Bürgersteig dazu und wir haben nicht mehr diesen Abstand der Schwelle. Und da sind die Denkmalbehörden nicht immer dazu bereit, da mitzugehen, zu sagen, okay, komm, wir legen die neue Schwelle jetzt höher. Ne, weil das macht ja konstruktiv total Sinn und macht auch das Fachwerkhaus wieder für eine längere Zeit an dieser Stelle haltbar. Ne, wenn ich jetzt aber daran festhalte, nee, die Schwelle war ja nie so hoch und die Gefache unten werden dann kleiner als die anderen, das passt nicht mehr in die Symmetrie und was weiß ich. Klar haben sie recht, aber ich denke, da sollten wir schon auch den Schutz des Hauses und also den konstruktiven Schutz des Hauses nochmal mehr Wert geben, damit das ordentlich gemacht werden kann. Also da verstehe ich es dann zum Beispiel gar nicht. Und zum Teil ist es ja auch so, dass wenn ich die Schwelle an die alte Stelle wieder setzen soll, muss ich ja vielleicht je nachdem an den Ständern noch mehr wegnehmen, weil ich die Ständer auch anblatten muss, um da wieder hinzukommen. Und dann kann ich die auch nicht alle an gleicher Stelle anblatten, wegen dem Knick und dem Gelenk. Und das führt ja dann dazu, dass ich vielleicht sogar mehr Originalsubstanz wegnehmen muss, als wenn ich die Schwelle einfach ein Stück höher setze, weil die Ständer dann da auch wieder okay sind und ich die nicht verlängern muss, ne? Also das ist ja schon auch so ein Punkt. Was ich auch schön finde, dass oft die Denkmalpflegerinnen und Pfleger, also von der Denkmalbehörde, auch eine Sensibilität haben für die Baustoffe, dass die auch Bescheid wissen, dass beispielsweise Zement sehr schwierig ist im Kontakt mit dem Holz, also jetzt vor allem im Sockelbereich, aber auch bei den Gefachverputzungen, aber auch sonst einfach da eine Sensibilität haben, ne? Dass Bauschaum und viele andere moderne Baustoffe einfach nicht passen zum Holz und zum Fachwerkhaus, ne? Das ist schon auch immer wieder gut, dass da von der Seite das auch kommt. Ja.
Was würdest du sagen, ist, wenn jemand jetzt neu baut, ist so ein Fachwerkhaus noch zeitgemäß?
Ja, also zeitgemäß finde ich es nicht. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, ein neues Fachwerkhaus zu bauen. Das ist, finde ich, nicht mehr Stand der Technik oder so, ne? Das ist schon, also ein Fachwerkhaus ist ja schon sehr anfällig einfach, ne? Wartungsintensiv und so weiter. Bei all der Schönheit und vielen anderen Dingen, keine Frage, ich mag Fachwerkhäuser, aber ich würde kein neues bauen. Also wenn ich neu bauen würde, würde ich auch eher in Holzrahmenbau oder Strohballenbau oder irgendwo in die Richtung gehen. Aber auch da vielleicht versuchen, nicht so viele verschiedene Baustoffe zusammenzumixen, sondern wirklich, ne, ich sag mal, aufbauend auf diesem Fachwerkgedanken mit wenig Grundstoffen ein Haus zu erzeugen. So, ne?
Was einige vielleicht nicht wissen, ist, es gibt ja auch viele Rekonstruktionen. Also ich muss gerade so an die Frankfurter Altstadt denken, die halt wieder
Ja.
aufgebaut wurde. Da haben die ja anhand von alten Grundrissen, Zeichnungen, haben die ja gewisse Typen genau rekonstruiert oder in Anlehnung dann in neu gebaut. Wann war ich denn da? Ich glaube, letztes Jahr war das. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen finde ich es irgendwie toll, weil es so eine gewisse Atmosphäre hat. Nur da die natürlich alle neu sind und alle fast gleichzeitig fertig wurden, hat es ein bisschen was von Disneyland, weil sie halt alle
Ja,
so
ja.
extrem akkurat, sauber, perfekt gestrichen sind. Aber da ist es ja auch so, das sind ja keine echten Fachwerkhäuser mehr. Also das sind ja massive Gebäude, die ja oft, also wegen Brandschutz, Schallschutz, die ganzen neuen Bauanforderungen, um die zu erfüllen, die haben ja auch meist einfach nur noch, sagen wir mal, so ein Fake-Fachwerk davor, ne? Also das ist ja dann, dass es irgendwie so diese Gemütlichkeit und Historisches ausstrahlen soll, aber eigentlich sind sie nicht mehr echt, ne? So.
Ja, also es ist nur die Front, ne? Also die Straßenfront oder die
Ja,
Fußgängerzonenfront ist dann
genau.
in Fachwerk davor gesetzt und der Rest ist was anderes. Ja.
Genau, das ist halt nochmal wichtig zu betonen, wenn jetzt vielleicht Hörer das nicht wissen und dann sagen, ja, aber da und da haben die doch neu gebaut. Also bestimmt gibt es auch mal welche, die noch echte Fachwerkhäuser dann sind in neu gebaut, aber eigentlich ist das
Ja.
prozentual, glaube ich, eher ein ganz, ganz geringer Anteil, ne, dass man das dann so gemacht hat, ne? Ja. Ja, Florian, vielen Dank. Das war eine schöne Podcast-Folge mit dir. Ich habe auch wieder viel dazu gelernt und bin froh, dass ich dich jetzt auch in meinem Telefonbuch habe, wenn ich um
Ja.
mein Fachwerkhaus streuner und wieder irgendwelche komischen Stellen entdecke. Weil alles, was du auch gesagt hast, wo man so drauf achten muss, das habe ich auch schon immer so bei meinen Arbeiten beachtet oder jetzt auch bei unserem eigenen Haus, wo man natürlich auch seine To-Do-Liste hat, was man so in den nächsten Jahren mal wieder, sagen wir mal, ordentlich dem Haus entsprechend zurückrestaurieren wird, auch was gewisse Anstriche angeht. Und wenn unsere Hörer und Hörerinnen mit dir Kontakt aufnehmen wollen, ich packe das in die Shownotes. Bist auf LinkedIn auch sehr aktiv und hast natürlich auch deinen eigenen Fachwerk-Podcast, den ich auch mal sehr gerne höre, wo du wirklich dann auch als Experte die ganzen Themen rund ums Fachwerkhaus, Restaurierung, Sanierung erklärst. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Janine.
Gerne. Und ja, geht mal um euer Häuschen, pflegt es, ganz egal, ob es ein Fachwerkhaus ist oder ob ihr steinreich seid und in einem Massivhaus wohnt. In diesem Sinne, am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bobs.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.